Liebe Gemeinde, hier auf der Kanzel bin ich ja Laie und das Schreiben einer Predigt ist für mich immer ein mehrwöchiger Prozess. Also ich würde gar nicht zum Pastor taugen, jede Woche oder alle zwei Wochen eine Predigt halten, ein Unding für mich. Ich bin dann über so einen längeren Zeitraum im Dialog mit meiner Predigt, mit meinen Worten, muss man nochmal nacharbeiten. Wenn ich die Datei schließe, fallen mir sofort wieder neue Sachen ein, die ich nochmal ändern will, noch ein neuer Gedanke, irgendwas noch nicht richtig ausgedrückt. Ja, ich möchte am Ende ja auch mir selber das glauben, was ich sage. Gestern Vormittag war so die letzte Runde, die Schlussrunde, und dann hatte ich nochmal so den Gedanken und das Gebet, Jesus, komm doch in diese Worte rein und glätte doch vielleicht nochmal so Ecken und Kanten dieser Predigt. Und da war da plötzlich der Gedanke, vielleicht ist das ja gar nicht so an dem, vielleicht sollte ja das Deutliche noch deutlicher werden. Vielleicht sollten die Kanten ja kantiger oder die Ecken spitzer sein, das Gesagte herausfordernder. Mal sehen, ihr hört jetzt ja das Ergebnis. 42,6 Grad in Lingen, Hitzerekord für deutsche Lande, für uns unerträglich heiß, gegen Wüste wahrscheinlich nur ein Witz. Und in die Wüste mitten hinein, da führt uns der Predigttext. Wüste, Staub, Hitze. In der Kutsche spürt man jede Bodenwelle, jeden Stein und der Weg, der ist noch so weit. Wie kann man sich beschäftigen? Die Zeit einfach totschlagen? Ganz andere Bedingungen als heute. Kein WLAN, kein WhatsApp, kein Twitter. Okay, da ist man dann doch mehr bei sich selbst. Aber das kann ja auch ganz schön langweilig sein oder anstrengend. Dann vielleicht doch irgendwas lesen, irgendwie herauskommen aus den kreisenden Gedanken um Hitze, Durst und Schweiß. So oder so ähnlich dachte vielleicht der Mann, den uns der Predigttext vorstellt, nicht mit Namen, aber mit Funktion. Kein Allerweltsreisender, sondern ein Prominenter, Kämmerer, Finanzminister, ein Zahlenmensch. Die waren vielleicht auch früher schon eher nüchtern, so ein Olaf-Scholz-Typ, stelle ich mir mal vor. Unser Mann entscheidet sich also, etwas zu lesen, nichts Triviales. Es ist ein Prophetenbuch, das des Jesaja, was er auspackt und entrollt. Ungewöhnliche Umstände also, zumindest aus heutiger Sicht. Ein Mann reist mit viel Zeit, Kutsche eben. Er liest, also nicht nur eine SMS oder eine knappe WhatsApp-Nachricht. Er liest ein biblisches Buch, und zwar eins von der dickeren Sorte. Doch damit nicht genug. Er liest erwartungsvoll. Er liest nicht nur so zum Zeitvertreib. Er liest offenbar zumindest mit der vagen Hoffnung, dieses Buch könnte ihm etwas zu sagen haben. Leider versteht er nicht viel von dem, was er liest. Und das ist bitter. Jetzt haben wir mal einen Menschen vor uns, der die Bibel liest, aber er findet keinen Zugang zu diesem Buch. Das gibt mir euch vielleicht auch einen ersten Dämpfer. Da ist tatsächlich einer, der die Bibel aufschlägt, aber sie bleibt für ihn trotzdem wie verschlossen. Das ist schade. Glücklicherweise ist Hilfe auf dem Weg. Ein Engel Gottes führt einen Mann, Philippus, auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Und dort kommt es dann zur Begegnung der beiden. Philippus erklärt dem äthiopischen Mann, was er liest, und predigt ihm die gute Nachricht von Jesus. Davon ist dieser offenbar ergriffen. Was ihm anfangs verschlossen und unverständlich war, das erschließt sich ihm beim Drüberreden. Und am Ende kommt es zu einer Spontantaufe, ein frommes Happy End. Halten wir fest, Bibellesen ist riskant. Es kann was mit uns machen. Es kann dem Leben eine neue Richtung geben. Auch wenn manches vielleicht schwer verständlich wirkt, kann man einen Zugang zur Bibel gewinnen. Die Bibel ist ein Schatz, der gehoben werden will. Unbedingt ausprobieren. Bibellektüre, Gespräch, Entscheidung, Taufe. So einfach ist das. So einfach ist das? Da gucken wir jetzt mal etwas genauer hin. Verstehen, was ich lese, begreifen, was ich glaube. Hat unser Glaube Substanz? Und wenn ja, worin besteht denn diese Substanz? Seit einigen Jahren mache ich hier in dieser Gemeinde bei der Durchführung von Glaubenskursen mit. Wir haben dort unterschiedliche Modelle ausprobiert. Im Prinzip geht es aber immer darum, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Mal haben wir Themen vorgegeben, aber zuletzt galt auch das Motto, worüber wollt ihr reden? Also etwas unplugged, ohne Netz und doppelten Boden. Und dabei sind wir immer wieder bei sehr zentralen Begriffen und Fragen gelandet. Ja, und hinter diesen Fragen, da tut sich eine große Fülle, eine große Tiefe auf, aber es entstehen auch wieder so viele neue Fragen. Man landet bei Begriffen, die nicht mehr Bestandteil unserer Umgangssprache sind. Sünde, Gnade, Versöhnung. Bei diesen mitunter schwer zu fassenden Begriffen stellt sich die Frage, reden wir da über Dinge, die eigentlich keinen mehr interessieren, niemanden wirklich betreffen? Sind nur die Vokabeln aus unserem Blick geraten oder sind die Themen gar nicht mehr relevant? Kommen wir auf den Mann in der Kutsche und auf seine Lektüre zurück. Da geht es nämlich um so ein frommes Kernthema. Wie eben gehört, wird das Motiv des Lammes Gottes ausgebreitet. Und es wird auf den Opfertod Jesu hin gedeutet. Jesus, das Lamm Gottes, am Kreuz gestorben. Dadurch wurde Versöhnung zwischen Gott und Mensch bewirkt. Kein leichtes Thema. Philippus wird versucht haben, dem Mann in der Kutsche diesen Gedanken nahezubringen. Ich wäre echt gerne dabei gewesen. Wie hat er das Gespräch aufgezogen? Wir erfahren es leider nicht. Vielleicht hatte er ganz andere Gedanken als wir heute. Zeiten haben sich halt geändert. Sei es drum. Steigen wir ein und schauen, ob das alles irgendetwas mit uns zu tun hat. Versöhnung. Das setzt doch irgendwie voraus, dass es ein Zerwürfnis, Unversöhntheit zwischen Gott und Menschen gibt. Ist das so? Empfindet man das so? Also wenn Gottes Existenz nicht grundsätzlich bereits in Frage gestellt wird, ist er dann nicht eher der liebe Gott, ein Gott, der sich doch einfach freuen dürfte, wenn wir uns mit ihm befassen? In dieses harmonische, ja auch so etwas harmlose Gottesbild, da passen doch Krise, Stress, Zerwürfnis, Versöhnungsbedarf nicht wirklich hinein. Haben wir Menschen was im Gepäck, was uns hindert, mit Gott versöhnt zu leben? Und wenn ja, wo kommt das her? Ist das schlimm? Werden wir in so einen Zustand hineingeboren? Atmen wir diesen Status mit dem ersten Atemzug ein? Oder haben wir es zu verantworten, dass das Verhältnis Gott-Mensch nicht in Ordnung ist? Steht da was Trennendes zwischen ihm und uns? Etwas, das nicht so einfach aus der Welt zu schaffen ist? Gibt es Sünde, Zielverfehlung, dran vorbeileben? Oder sind das Vokabeln von vorgestern, vielleicht sogar Themen von vorgestern? Muss man rechtschaffenen, freundlichen, netten Menschen, die ohne Gott gut zurechtkommen, erst mit Sünde kommen, damit sie mit dem Begriff Versöhnung etwas anfangen können? Sind wir nicht okay? Ist mit uns nicht alles in Ordnung? Oder ist da doch eine Ahnung, dass wir etwas brauchen, das wir nicht selber machen können? Dass wir Bedürftige, Suchende, Unerfüllte, Erlösungsbedürftige sind? Und wenn wir dieser Spur weiter folgen, wie kann es denn dann sein, dass der Tod eines Unschuldigen, selbst wenn dieser, wie behauptet, Gottes Sohn wäre, dann Versöhnung bewirkt? Muss für Versöhnung Blut fließen? Kann Gott nicht einfach Versöhnung machen? So einfach durch ein mächtiges, ein vollmächtiges Wort. Hat nicht Jesus zu seinen Lebzeiten bereits Menschen ihre Schuld vergeben und sie eingeladen ins Reich Gottes? War das alles nur vorläufig? War das alles nur Fake? Sind dem allmächtigen Gott doch irgendwie die Hände gebunden? Bedurfte es wirklich eines Opfers, einer Fleisch- und Blutwerdung Gottes in unserer Welt, um das Versöhnungsanliegen Gottes auf den Punkt zu bringen? Einmal und für immer gültig. Einmal und dann von Zeitzeugen gesehen, geglaubt, berichtet, verbreitet. Einmalig das Ereignis der Geschichte. Fragen wir weiter. Wie kann da so einer herkommen und behaupten, sein Tod bringe alles wieder in Ordnung? Etwas für mich tun, ohne mich zu fragen? Sind wir nicht prinzipiell unvertretbar, wenn es um Folgen unseres Handelns und Redens, ja, unseres Lebens geht? Und wenn es sowas wie Schuld gibt, kann jemand die einfach übernehmen, so wie man einen schweren Lastenrucksack von einem anderen übernimmt? Kann ich meinen Ballast wirklich loswerden, abgeben und dann ist alles gut? Mein Tun, auch das, was so völlig daneben war, meine Worte, auch die, die ich mir besser verkniffen hätte, meine blöde Art, die manchmal echt verletzt, meine Unterlassungen, wo ich besser zugepackt hätte, mein Ignorieren, mein Zurückweisen der Liebe Gottes. Die Folgen davon, die bleiben doch. Ich kann doch nicht einfach die Reset-Taste drücken. Ich kann leider Geschehenes nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht einfach ein weißes Blatt Papier rausholen und mein Leben von vorne neu schreiben. Ja, was kann man diesen Fragen und diesen irgendwie schwierigen Gedanken entgegensetzen? Gibt es da noch eine andere Wahrheit? Versuchen wir es mal. Schauen wir zum Beispiel auf diese irgendwie schwierige, für manche sogar furchtbare Vorstellung, dass ein anderer für mich büßt. Steht dem nicht die Wahrnehmung gegenüber, dass genau das als unendlich entlastend und befreiend erlebt werden kann? Ich habe es nicht hingekriegt, ich habe versagt, aber da kommt jemand und sagt, ich mache das wieder gut. Ich bin in Schuld verstrickt, aber ich bleibe da nicht allein. Da ist jemand, der auf meiner Seite ist, bedingungslos, egal was war. Der gibt mir eine neue Chance. Der gleicht selbst die tiefroten Zahlen aus. So ein Angebot, das hat was. Das wäre eine wirklich gute Nachricht, aufbauend, belebend. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Summe auch nicht ein Stäublein fehlt. Das ist doch was. So ein Bürge, so ein Versöhner, wenn da was dran wäre. Ein anderer Gedanke. Nicht immer ereignen sich Schuld und Vergehen im überschaubaren Rahmen. Da, wo die Zusammenhänge noch eindeutig und klar sind, ich lüge dich an, mir wird was gestohlen, der da übt Gewalt gegenüber einer anderen Person aus, ich tue nicht das, was ich eigentlich tun sollte, da das Opfer, hier der Täter, alles klar. Nein, es gibt Verstrickungen, die sind viel komplexer, es gibt verhängnisvolle Kettenreaktionen und es gibt zutiefst kranke Strukturen. Eine Untat gebiert die nächste. Ein Vergehen ruft als Reaktion ein noch schlimmeres Vergehen hervor. Gruppen, Sippen, Völker können gemeinsam schuldig werden. Wer wüsste das besser als wir Deutschen? Weil geschwiegen wurde, weil Einzelnen nicht Einhalt geboten wurde, weil Menschen zu feige, zu träge, zu passiv waren. Und aus mancher Nummer kommt man dann einfach nicht mehr heraus, trotz besten Willens und bester Vorsätze. Schuld hat manchmal so erschreckende Dimensionen. Das Versöhnungsangebot Jesu macht auch davor ausdrücklich nicht Halt. Es gilt im ganz kleinen, aber auch im globalen Maßstab. Das entbindet mich nicht von meiner Verantwortung, aber Jesus steht ein für die Folgen meiner Existenz und meines Tuns, für die Folgen unserer Existenz und unseres Tuns. Er, das Lamm Gottes, welche die Sünde der Welt trägt. Könnte Gott nicht die menschliche Schuld, wenn die denn so ein Problem darstellen sollte, einfach verschwinden lassen? Dieser Gedanke, der hat ja vordergründig etwas. Und alles ist gut. Mal kurz innehalten, stellen wir uns das mal vor. Ich merke, auch das wäre irgendwie befremdlich, so banal, so simpel, wenn das zerrüttete Verhältnis zwischen Gott und Mensch letztlich das Grundproblem unserer Existenz sein sollte, das so einfach mit einem lösen? Es ist zumindest nicht der Ansatz der Bibel. Das biblische Verständnis von Verstrickung und Versöhnung vermittelt, ich drück's mal vorsichtig aus, eine ernste Lage, in der wir Menschen uns befinden. Kein marginales Problem, keine Bagatelle, kein Vogelschiss. Gott geht über Sünde nicht einfach hinweg. Er kann und er will sie nicht ignorieren. Der Theologe Helmut Zielicke hat es mal so ausgedrückt: Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen, und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen, und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Es geht um mehr, ja, um etwas ganz anderes als das Einhalten von Geboten oder moralisch einwandfreies Verhalten. Wenn Sünde letztendlich Missachtung, Verleugnung und Verrat der Liebe Gottes ist, wenn Sünde das gemeinsame Leben vergiftet, dann haben wir ein Problem, ein echtes Problem. Und dem stellt sich Gott mit aller Macht, aller Kraft und allen Konsequenzen entgegen. Denn die schöpferische Liebe Gottes ist der Ursprung allen Lebens. Wenn wir uns von dieser Liebe abschneiden, bewusst oder unbewusst, dann zerstören wir die Grundlage, die Basis unseres Lebens, ja, den Boden, auf dem wir stehen. Fragen wir uns deshalb, wie sich denn so ein Zugang zu diesem Angebot der Versöhnung finden lässt. Was darf denn dann gelten? Worauf dürfen wir denn bauen? Vor Augen steht zunächst einmal Folgendes: Ein Mensch namens Jesus wird geboren, lebt in Palästina und erleidet, wie viele vor ihm, mit ihm und nach ihm, nach seiner Verurteilung den Kreuzestod. Das sind die nüchternen, im Übrigen auch relativ unstrittigen Fakten. Über diesen Jesus berichten die Evangelien. Er lebte mitten unter den Menschen, einer von ihnen. Er vergibt mit großer Selbstverständlichkeit Sünden und macht Kranke gesund. Er soll sogar Tote auferweckt haben. Er spricht von der Gegenwart Gottes, dem Reich Gottes auf dieser Erde, und davon, dass dieses Reich in seiner Person bereits gegenwärtig ist. Er vermittelt ein sehr vertrautes Bild von Gott, den er Vater, Papa nennt. Er spricht in Bildern und Gleichnissen. Er versichert uns, dass Gott auf unserer Seite ist. In seiner Art können und sollen wir das Wesen Gottes entdecken. So wie er, so ist Gott. In der Bibel wird nun behauptet, dass in Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Vergebung und Versöhnung geschieht und dass Gott Versöhnung will, zutiefst will. Hier einige Kostproben, wie die Autoren des Neuen Testaments genau das versuchen zu beschreiben und zu vermitteln. Ja, Gott war in diesem Jesus und er versöhnte die Welt mit sich selber, wie es Paulus in 2. Korinther 5 beschreibt. Gott tut nicht so, als wäre da gar nichts. Er wählt auch nicht die Bestrafung der Täter. Er trägt nicht nach. Er wählt den Weg der Vergebung. Wie? Er überwindet Verfehlung durch Liebe. Den Schmerz dieser Verfehlung erleidet Gott in sich selbst. Seine Liebe deckt alle Übertretungen zu. 1. Petrus 4. Durch seinen Tod ist der Schuldbrief, da wo alles, wirklich alles drinsteht, was uns zum Verhängnis werden könnte, dieser Schuldbrief, der ist getilgt und an das Kreuz geheftet. Kolosser 2. Er, Jesus, ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5. So beschreibt das Neue Testament den Mechanismus von Versöhnung. So geht Versöhnung. Die Bibel ist richtig kreativ dabei, uns das zu erklären und nahezubringen, ja, uns dafür zu gewinnen und uns zu überzeugen. Einige Beispiele. Christus ist für uns gestorben, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, Römer 5, Vers 6. Allein schon die Formulierung für uns, die lässt unterschiedliche Deutungen zu. Für uns verstehen wir zunächst einmal im Sinne einer Stellvertretung. Eigentlich wären wir dran, aber ein anderer, Jesus, stirbt an unserer Stelle. Für uns bedeutet aber auch für uns. Wir haben was davon. Das alles ist eben für uns, zu unserem Vorteil geschehen. Oder der Gedanke der Erlösung. Mit diesem Wort verbinden wir ja sowas wie Loskauf, Befreiung. Ja, der Zustand der Gottlosigkeit kann subjektiv echt als beängstigend, als bedrängend, als qualvoll empfunden werden. Gerade da, wo Ungerechtigkeit, Gewalt, Unterdrückung oder auch so eine große, große Leere erfahren werden. Da ist der Ausweg hieraus ein echter Befreiungsakt, ein Fest. Jesus beschreibt das Leben unter der Sünde als Knechtschaft. Johannes 8, 34. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Das gilt jetzt nicht mehr. Schluss mit Knechtschaft, Schluss mit Unterdrückung. Und ein ganz wichtiger Gedanke, mit einer Annahme des Versöhnungsangebotes findet in unserem Leben ein Herrschaftswechsel statt. Jesus hat da jetzt die Kappe auf. Ich denke an diesen saloppen, aber im Grunde sehr wahren Slogan. Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur. Originalton Jesus in Johannes 13, Vers 13. Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Versöhnung geschieht nicht nur rückblickend, ist nicht vorrangig nach hinten gewandt. Versöhnung ist zukunftsweisend, nachhaltig. Sie schaut nach vorne. Wir haben jetzt jemanden in unserem Leben an Bord, der mit uns durch dick und dünn geht. Ja, hinter diesem Gedanken, hinter jedem Bibelwort, welches vom großen Versöhnungsangebot Gottes spricht, da steht letztendlich eine ganz große Einladung. Bau doch dein Leben darauf. Und hiermit sind wir wieder bei unserem Mann in der Kutsche gelandet. Der liest, erkennt, glaubt und entscheidet sich, diesem Jesus seine Liebe zu glauben und sie anzunehmen. Und so lässt sich das Versöhnungswerk Jesu wahrscheinlich erst dadurch begreifen, dass wir es ergreifen. Amen.